Ja, jetzt stehe ich hier und wir wollen eine Predigt hören. Ich bin ja froh, dass Gott uns dieses wunderbare Wort geschenkt hat, sein Wort, und wir hier jetzt auf sein Wort hören können. Und ich möchte ein paar Verse vorlesen, die stehen im 4. Mose. 4. Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Da steht Folgendes. Da zogen sie von dem Berge Hur auf dem Wege gegen das Schilfmeer, dass sie um der Edomoniter Land hinzögen, und das Volk ward verdrossen auf dem Wege. Es geht um das Volk Israel. Und redeten wieder Gott und wieder Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, und unsere Seele ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, das viel Volks in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider dem Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mach dir eine eherne Schlange und richte sie zum Zeichen auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange, richtete sie auf zum Zeichen, und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange, er sah sie an und blieb leben. Herr, begegne uns in deinem Wort und schenk mir auch die rechten Worte. Amen. Eine ganz komische Begebenheit, die ich jetzt hier so vorgelesen habe. Und wenn ich so drüber nachdenke, wie alt die ist, dann langen 3000 Jahre nicht. Also auch ururalt, diese Begebenheit. Es handelt sich hier um die Wanderung durch die Wüste. Gott hatte dem Volk Israel das versprochene Land Kanaan zugesagt: Da, wo Milch und Honig ist, dort sollten sie hingehen. Und es dauerte diese Wüstenwanderung 40 Jahre. Also das war so eine Generation Israeliten, die aufgrund dieser Wanderung dann nicht mehr da waren. Jetzt standen sie kurz vor dem Ziel. Ich möchte fast sagen, sie konnten es schon sehen. Die davor lebenden Edomiter, so ist das in diesem Eingangsvers 4 bezeichnet, die ließen sie nicht durchs Land. Also hieß das 150 Kilometer zurück Richtung Schilfmeer durch die Wüste. Eine große Umleitung. Eine Umleitung, die erstmal wieder bewältigt werden muss. Die Israeliten, die kannten Hitze, die kannten Kälte, die kannten Hunger, sie kannten Durst, sie kannten einseitige Ernährung, sie kannten viele Gefahren, die auf dieser Wanderung schon vorhanden gewesen waren. Und das hatten sie auch alles ausgehalten. Gott war ja mit ihnen. Er hat es geschenkt, dass sie da trotz aller Schwierigkeiten bis zu diesem Punkt hier kamen. Jetzt war auf einmal diese Umleitung da. Diese Umleitung mit neuen Überraschungen für jeden Tag. Du weißt nicht, was kommt. Jetzt war auf einmal das da, dass man wieder zurückgeht ein Stück. Wisst ihr, jeder Mensch hat eine Belastungsgrenze. Gut, die ist unterschiedlich. Manche, die rasten gleich aus, wenn die schon die ersten Worte, die sie nicht so hören wollen, dann hören. Und manche, die können viel ertragen. Aber jeder Mensch hat so eine Belastungsgrenze. Und es war auch hier so, die Belastungsgrenze, die war erreicht. Jetzt reicht's, hieß es. So lese ich das aus diesem Text förmlich raus. Genug ist genug. Kein Transitvisum, keine Durchreiseerlaubnis, im Gegenteil, Umleitung wieder durch die Wüste. Das kann's nicht sein. Da kam harter Protest auf. Ich weiß nicht, ob wir in unserem Leben solche Erfahrungen kennen. Jetzt langt's. Muss das auch noch kommen? Das kann's doch nicht sein. Ich denke mal schon, dass wir selber solche Erfahrungen schon gemacht haben. Und schon wird diese uralte Begebenheit, die über 3000 Jahre her ist, brandaktuell. Da stehen wir mittendrin. Denn der Mensch, der hat sich nicht geändert. Nur Gott kann ihn ändern. Also, auch dieser Abschnitt, den können wir nicht einfach zur Seite tun, sondern er betrifft auch uns. Brandaktuelle Geschehnisse. Die Bibel ist eigentlich oder ist richtig realistisch. Ich freue mich da immer, weil sie das beste Menschenbild abgibt. So ist der Mensch. Und wir merken hier so, gerade in dieser Begebenheit, die ich so vorgelesen habe, hier zischt's und zingelt's wie bei so einer Schlange. So ist das. So ähnlich wie im Paradies. Da ging das ja auch gleich auf den ersten Seiten los, ne? Sollte Gott gesagt haben. Ja, ich muss wirklich sagen, der Glaube, das Vertrauen zu Gott, das fällt eigentlich ziemlich leicht, wenn da nichts dazwischen kommt. Na, wenn unsere Vorstellungen dabei glatt gehen, dann ist das doch eigentlich eine wunderschöne Sache. Sobald es aber beschwerlich wird, dann wird das auch mit dem Vertrauen beschwerlich, diesem Vertrauen zu Gott. Dann fängt man an zu maulen, dann fängt man an zu kritisieren, da fängt man an, unzufrieden zu sein. Tja, und was macht man nicht alles? Man sucht sich erstmal einen Sündenbock. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich so richtig abreagieren kann. Man sucht sich einen Sündenbock, denn schuld bin ich ja überhaupt nicht. Das sind ja immer die anderen. Und da kommt man, oder viele kommen da auch auf diesen Dreh, ne, der da oben, Gott, ne, der ist schuld. Kann ja gar nicht anders sein. Er hätte doch dafür sorgen müssen, dass ich auf meinem Lebensweg keine Probleme habe. Der hätte das doch gekonnt. Jetzt stehe ich da mittendrin. die falsche Sichtweise und Lebensweise, die ich an den Tag lege, na, die gibt's erstmal nicht. Darüber denke ich gar nicht nach. Es sind immer die anderen. Und das ist eigentlich das größte Gift im Zusammenleben, finde ich. Wenn man so handelt und denkt. Wie kann das nur Gott zulassen? So kommt dann diese Frage so richtig hoch. Und ich denke, diese Frage kennen wir alle. Wie kann denn das Gott überhaupt zulassen? Sie wird nicht nur groß, sondern sie ist auch eigentlich total unberechtigt. Aber sie steht da. Warum? Gott hat uns natürlich bestimmte Ordnungen gegeben für unser Leben, zum Beispiel die 10 Gebote, aber es gibt noch viel mehr. Und wenn wir uns danach richten, dann klappt's, möchte ich mal sagen, ansonsten kracht's. Ganz einfach. Aber es will ja keiner wahrhaben. Wie kann denn Gott das zulassen? Ich schweife mal ein kleines bisschen ab. Wir sehen jetzt mal hier ein Bild von einem Unfall. Vielleicht, Zipora, guckst du mal, ob du das hier dran bringst. Ah, hier sehen wir's. Ihr seht dort einen Traktor, der auf der Seite liegt. Das sind 4,5 Tonnen Gewicht. Wie kann denn das passieren? Ich hatte gestern, wie gesagt, ich muss ein bisschen abschmeißen. Wir hatten gestern Bausoldatentreffen, Frontkämpfertreffen nenne ich das immer. Das ist Anfang der 80er Jahre gewesen, dass wir 12 Leute eben den Wehrdienst ohne Waffe durchgeführt haben. Und wir treffen uns immer alle 2 Jahre. Und dadurch, dass dieses Treffen immer möglich ist und jeder auch daran festhält und sich freut, den anderen zu sehen, haben wir natürlich auch dann diese ganze Entwicklung der einzelnen Familien mitbekommen. Ne? Die sind ja auf der ganzen Welt verstreut, manche Kinder und so weiter. Und ich saß meinem Patenkind gegenüber, das ist einer von so einer Familie, ein Sohn, und ich sage, ne Menschenskinders, du hast recht ein paar Wunden auf dem Kopf, was hast du denn gemacht? Und da hat er mir dieses Bild gezeigt. Da war auf einer Bauerndemo bei Merane und fuhr Richtung Zwickau und da kam von hinten ein Transporter mit ungefähr so 100 km/h an und fuhr direkt ohne zu bremsen drauf. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was da für eine Gewalt und für eine Macht oder eine Kraft da ist, die da ausgelöst wird. Da hat's diese Ackerschiene hinten gleich weggerissen in den Reifen rein und dadurch ist der Traktor umgekippt. Beim Traktor bin ich aber nicht so angeschnallt und habe Airbags oder so. Na, und da fuhr ja auch 40. Und ich sage, Martin, ey, ein Geschenk von Gott, dass ich dich jetzt so sehe, mit dem paar Kratzern da auf dem Kopf. Du hättest ja eigentlich gar nicht hier sein können. So ist das manchmal. Und das war vor 3 Tagen. Die B-93 war gesperrt dadurch. Ja. Ganz schnell geht das. Da schlägt unser Leben um. Und man fragt sich, warum? Warum? Das Bild kann man wieder wegmachen. Und es wäre jetzt vollkommen falsch, an dieser Stelle dann auf einmal Gott anzuklagen und zu sagen, du hättest doch eigentlich das verhindern können. Die Möglichkeiten hast du doch. Oder wenn ich dann dem Polizisten, der da aufgetaucht, die müssen ja das aufnehmen, sagen, ja, seid ihr nicht ein bisschen eher aufgestanden, dann wäre das ja gar nicht passiert. So dass ich die Schuld einfach den anderen zuschiebe. So ist es aber nicht. Und so ist es auch bei Gott nicht. Ich muss mal ein bisschen, ja. Warum lässt Gott das zu, ist eine Frage in dieser Hinsicht auch damals bei den Israeliten, die eigentlich unfair ist, unlogisch und sehr unverschämt, muss ich mal sagen. Die Warum-Frage, die ist auch manchmal berechtigt. Auch Jesus sagt, warum Gott, bin ich jetzt in dieser Situation, hast du mich verlassen? Ja? Es gibt auch bestimmt Sachen, wo sie berechtigt ist, aber meistens ist sie unfair, unlogisch und unverschämt. Natürlich ist es so, wenn man als Atheist lebt, also Gott ablehnt, dann ist diese Warum-Frage eigentlich nur ein lächerliches Gedankenspiel. Dann will man damit spielen. Man lässt sich ja gar nicht drauf ein. Aber für einen, der an Gott festhält und der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und der dann in so eine Krise mit so einem Warum kommt, da ist das schon eine Katastrophe, muss ich ehrlich sagen. Es gibt immer Dinge in meinem Leben, die ich mit meinem Verstand, mit meiner Intelligenz nicht verstehen kann, nicht begreifen kann, nicht verkraften kann und vielleicht auch nicht einordnen kann. Das gibt es. Dennoch erlebe ich Gott jeden Tag neu als meinen Vater, der für mich sorgt, der mich lieb hat, der nie etwas Böses möchte. In keinster Weise, der mein Leben eigentlich erst lebenswert macht. So ist es. Das ist mir Trost, Hilfe, Kraft. Und diese Warum-Frage dabei ist sehr, sehr gefährlich, da sie ja grundsätzlich so einen Misstrauensantrag stellt und in sich birgt. Gott, du hast jetzt nicht aufgepasst. Gott, du hast jetzt Fehler gemacht. Gott, du bist unfähig. So geht das. Diese Frage wurde auch damals hier im Vers 5 gestellt. Und ich lese sie noch einmal vor. Und da steht Folgendes im Vers 5. Und sie redeten wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser. Und unsere Seele ekelt vor dieser mageren Speise. Warum? Da bleibt einem förmlich die Luft weg, wenn man das so liest. Das Misstrauen der Israeliten gegen Gott, das ist eigentlich ihre Schuld. Und die Bibel nennt das auch Sünde. Unglaube, Ungehorsam, Misstrauen gegen Gott. Mangelndes Selbstvertrauen. Dabei übertreiben die Israeliten hier noch. Gott hatte sie aus der Sklaverei geführt. Er hatte sie durchs Rote Meer hindurchgebracht. Das sind alles Begebenheiten. Oh, da bin ich eigentlich begeistert, wie das vonstatten ging. Ihnen wurde fest zugesagt, dass sie nach Kanaan kommen. Und sie standen ja auch kurz davor. Und jetzt war alles vergessen. Da wurde überhaupt nicht dran gedacht. Im Gegenteil, man mäkelte noch an der Essensversorgung von Gott, obwohl die jeden Tag das auch bekommen haben. Und ich muss euch sagen, Gott ist hart im Nehmen. Und er als Chef des Universums und auch er uns erschaffen hat, den haut das nicht gleich um, wenn solche Worte kommen. Und er muss das schon ganz schön lange manchmal aushalten, wie wir uns benehmen. Wir brauchen uns aber nicht zu wundern, wenn Gott mal hart reagiert. Denn das ist, was hier passiert. Ich lese mal den Vers 6. Und das ist die Reaktion Gottes. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, das viel Volks in Israel starb. Gott, das kannst du doch nicht zulassen. Aber das ist die Reaktion Gottes. Wir können unsere Vorstellung vom lieben Gott, die können wir schon lange begraben. Das entspricht nicht dem Bild der Bibel. So ist Gott nicht. Er lässt mit sich nicht alles machen. Das müssen wir schon mal akzeptieren und begreifen. Er hat schon viel Gejammere ausgehalten und trotzdem geholfen. Müssen wir ja ehrlich zugeben. Und diesmal wird Gott aber wegen grundlegender Dinge attackiert. Diesmal geht es um die Freiheit, die er dem Volk Israel geschenkt hat, wie er das gemacht hat. Gottes Heiligkeit, sein Zorn, sein gerechtes Gerichtshandeln, das haben die Menschen eigentlich nie so richtig sehen wollen und wollen es auch nicht sehen. Aber es ist so. Das ist auch eine Tatsache der Bibel. So ist Gott. Ja, er liebt die Sünder. Das wissen wir. Er hat uns alle lieb. Aber er hat auch einen Zorn auf die Sünde und deren Folgen. Wenn ich in den Römerbrief nachschaue, in Kapitel 6, da steht, die Folgen der Sünde ist der Tod. Ganz eindeutig. Sünde ist ein tödliches Gift. Sünde, das, was Gott absolut nicht akzeptieren kann, weil es uns von Gott trennt, das ist Gift und kein harmloser Flop, wie wir vielleicht manchmal das so denken oder wie es andere mitbekommen. Auch wenn wir vielleicht das nicht so wörtlich nehmen und dahinter sagen, naja, Gott sieht das bestimmt auch nicht so verbissen. Nein, es ist anders. Den Israeliten war dieses Denken damals ganz schnell vergangen. Sie standen auf einmal mittendrin in einer Situation, da gab es ringsherum Todesangst, Tote und Sterbende. Und ganz schnell wird dann auf einmal drüber nachgedacht, warum. Und ich lese mal diesen Vers 7 vor. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Das ist ja ein Ruck. Ganz schnell spricht man von der Umkehr zu Gott. Ganz schnell merke ich, das ist nicht richtig gewesen. Das will Gott durch seine Liebe und durch seine Gerichte eigentlich erreichen, dass wir ihm, zu ihm umkehren. Er macht das so oder so. Und ihm um Vergebung bitten. Dies sind ganz wichtige Schritte in meinem Leben, die ich auch brauche, um richtig zu leben. Es gibt auch ein zu spät. Hier haben wir es im Volk Israel auch gemerkt. Es gab für manche ein zu spät. Und warum? Können wir nicht beantworten. Mose bittet Gott als Fürsprecher, dass diese Schlangen, die auf einmal da sind, ganz schnell wieder verschwinden, so wie sie Gott geschickt hat. Ich finde und habe Ehrfurcht vor diesem Mose, der so verantwortungsvoll handelt, der immer wieder eintritt für sein Volk vor Gott tritt und bittet, der seinen Dienst ernst nimmt. Hätte Mose nicht das aufgeben können und sagen, bei den immer wiederkehrenden Theater mit seinen Landsleuten, also jetzt langt's mir, jetzt reicht's auch mal. Und hier merken wir, bei dem Geschehen, sie kehren um und dann wollen sie so eine Art Express-Gebetserfüllungsautomat haben. Ja, so. Also ich bete und dann muss das gleich passieren. Gott muss das jetzt machen. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ich denke mal, da hat jeder auch, der an Gott hängt, seine Erfahrung gemacht. Wir möchten es immer gerne gleich. Aber Gott sieht das anders. Er entscheidet. Beten und von Gott erbitten, das ist ganz wichtig. Aber dass das sofort so kommt, wie ich denke, das geht leider nicht, weil Gott entscheidend das sagt und auch macht. Und hier ist es genauso in dieser Begebenheit. Und das lässt mich so aufhorchen. Er hätte das ja machen können. So schnell wie die Schlangen da waren, hätte sie die auch wieder wegnehmen können. Gar kein Hindernis. Also ich habe da keine Bedenken, dass Gott das nicht hätte tun können. Aber er macht's nicht. Nein, Gott gibt nicht so eine einfache Lösung vor. Er sagt dem Mose, dass dieser Mose eine bronzene, eine eherne, eine Metallschlange an einer Stange anfertigen soll. Oben soll die Schlange drauf sein. So. Und der Giftbiss wurde durch den gläubigen Blick auf diese erhöhte Schlange unschädlich. Jetzt hört's auf, ne? Das kann's doch nicht geben. Man kann das wieder nicht mit der eigenen Intelligenz fassen. Wie soll denn das möglich sein? Aber es ist möglich. Auch die Israeliten wurden ja darum auch gerettet. Und hier sehen wir, Gott möchte das Vertrauen zu ihm. Er gibt das vor und ich muss ihm vertrauen. Sagen, ja Herr, das möchte ich so. Ich vertraue dir. Darum diese ganze Szene, die hier beschrieben ist, eigentlich für uns gar nicht so richtig nachvollziehbar, denn physikalisch und so kann man das nicht erklären. Wer Gottes Wort wörtlich nimmt und befolgt, der lebt weiter. Punkt. Und so war es damals Und so ist es auch heute. Ich mache mal einen kleinen Zeitsprung, 2000 Jahre von uns aus gesehen zurück, nicht über 3000. Jesus hat dort gelebt. Und Jesus hat diese Sache auch ganz ernst genommen. Und er hat im Johannes 3, 14 und 15 diese Begebenheit nochmal so richtig aufgeführt und den versammelten Jüngern nahegebracht und hat dort gesagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, am Kreuz natürlich, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das hat Gott für unsere Rettung so beschlossen. Das ist Fakt. Und jetzt liegt's an uns. Gehen wir da drauf ein? Vertrauen wir denen? Gucken wir da drauf? Oder lassen das einfach liegen? Ohne Jesus sind wir verloren. So sagt's das Wort Gottes und so ist es auch. Wir sind eigentlich als Menschen, jeder Mensch, von der gleichen Schlange gebissen, von dem gleichen Gift infiziert. Na, es gibt nicht einen, der da ohne Sünde ist, so steht es ja auch im Römerbrief. Doch Jesus möchte, dass du und ich, dass wir leben und dass wir das Leben in ihm haben, und dass auch unser Leben gelingt. Das möchte er. Also hier ist nicht der Spaß am Leben vorbei. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, es wird umgedreht. Es geht erstmal richtig los. Das ist das Leben und nichts anderes. Und Jesus sagt das auch nochmal ganz deutlich im Johannesevangelium im Vers, Kapitel 10, Vers 10. Ich bin das Leben. Ich bin gekommen, dass ihr ein Leben habt, das euch voll genügt. Hier steht nicht, dass alle Schwierigkeiten weggeräumt werden. Hier steht nicht, dass alle Giftschlangen beseitigt werden. Hier steht nicht, dass wir so ein glücklichen, problemlosen Lebensweg haben. Aber Jesus gibt mir die Kraft, Probleme anzupacken und auszuhalten. Das schenkt er. Er vergibt mir, wenn ich was falsch gemacht habe. Das kommt auch noch vor. Und wenn ich das ihm sage und es auch ihm bringe und bereue, und er stellt mich neu in Situationen, wo ich mit seinem Vertrauen das bewältigen kann. Ich hatte euch ja gesagt, ich war zu so einem BS-Treffen, so nennen wir das. Und wenn wir da so einen Tag zusammen sind, mehr war es ja nicht, am Abend war es zu Ende, dann werden dann immer auch viele Situationen genannt, wo das auch so ersichtlich war. Wo wir zusammen waren, wir kannten uns ja vorher nicht, ne? Zusammengepresst anderthalb Jahre lang. Die Familien waren alle alleine zu Hause und hin und her. Und man hat immer erlebt, wie Gott doch die Kraft und die Hilfe gegeben hat, um das zu überstehen und auch den Familien, auch die Familien zu begleiten. Es ist ganz wichtig, dass wir ihm vertrauen. Ja, da er hat die Erlösung für mich am Kreuz vollbracht und darum brauche ich nicht noch irgendwelche Sonderopfer bringen. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich denken soll, was du vorhin gesagt hast, Rainer, mit diesen vielen Millionen Menschen, die da nur drauf aus sind, diese Figur da so anzufassen. Es hilft eigentlich nicht vor Gott. Ich muss ihm vertrauen. Das ist Gottes Angebot, sein letztes Angebot. Es wird viel Gottes Weisheit abgestempelt, weil der Mensch so stolz ist und schnell als Unsinn angesehen. Und auch Paulus hat das nochmal im ersten Korintherbrief festgehalten. Wisst ihr, für die, die verloren gehen, muss die Botschaft vom Kreuzestod Jesu als primitiver Unsinn erscheinen. Wir aber, die wir gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Darum kann ich nur jeden ermuntern, fürchte dich nicht, mit Jesus es zu versuchen, Jesus zu vertrauen, Jesus als den Retter zu folgen, und ich werde immer wieder merken, er hilft mir, das ist erst Leben. Jeder kann es glauben. Bis heute ist das möglich und annehmen. Und es ist wunderbar, wenn man dies auch nochmal im Johannes 3,16 so nachlesen kann. Das ist die Liebe, die Gott zu uns gegeben hat. Er hat seinen einzigen Sohn dahin gegeben, auf dass alle, die an ihn glauben, ihm vertrauen, da nicht locker lassen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das wünsche ich uns. Amen.